Sehr verehrte Damen und Herren, willkommen zu Art is a Piece of Cake. Heute mit einer ganz besonderen Künstlerin, Rafaela Gromes, einer der international bekanntesten Cellistinnen, weltweit auf dem besten Weg zu einem Superstar zu werden. Wir haben die Chance hier, sie im Podcast begrüßen zu können, und zwar anlässlich ihres zunächst nur auf Deutsch erschienenen Buches Fortissima, zusammen mit Sue Woznicka. Und Rafaela Gromes wird uns nicht nur über dieses Buch erzählen, sondern über ihren Werdegang zu dieser großen Künstlerin. Sie ist eine wahnsinnig junge Frau mit riesengroßem Charisma. Und sie wird uns erzählen, wie sie zum Buch kam und natürlich, wie sie die Musik einspielt und überhaupt, wie die Klassik sie in ihrem Leben begleitet, mit Leidenschaft erfüllt, eine Leidenschaft, die sie auch mit einem ganz riesengroßen Publikum teilt. Willkommen, Rafaela Gromes, zu Art is a Piece of Cake.
Hallo, danke schön. Danke für die Einladung.
Also, zuerst mal die Frage, also wir haben hier zwei Dinge vorliegen, das Buch Fortissima und dann gleichzeitig auch die CD Fortissima. Erzähl uns doch, wie der Werdegang war als Cellistin, also wie ist es, als quasi Genie in einer Musikerinnenfamilie aufzuwachsen, in einer Musikerfamilie aufzuwachsen. Und wie kam es dann zu diesem Projekt, das wir heute hier besprechen wollen?
Oh ja, das war ein langer Weg. Meine Eltern sind beide Cellisten und ich hatte bei meiner Mutter Unterricht. Als ich 4 war, lag tatsächlich irgendwann nach langem Betteln und Bitten ein Cello unter dem Weihnachtsbaum. Und ja, es war eine wunderschöne musikalische Kindheit, die ich hatte. Ich war auch in sehr vielen Konzerten und Museen und habe dort aber natürlich immer diese ganzen männlichen Genies bewundert. Ich bin also wirklich sozialisiert mit der Hochkultur, wie sie im Buche steht, und habe dann auch studiert in Leipzig, München und Wien. Und auch während meines Studiums ist mir keine einzige Komponistin begegnet. Ich habe das ganze Standardrepertoire einstudiert und dazu gehört einfach kein Werk einer Frau. Und das habe ich auch lange Zeit überhaupt nicht hinterfragt, sondern einfach natürlich erstmal versucht, mich mit dem Standardrepertoire zu beweisen. Natürlich sind die Wettbewerbsprogramme auch alle vorgegeben. Das sind alles Werke von Komponistinnen, Dvořák-Konzert, Elgar-Konzert, Schumann-Konzert und so weiter. Und ja, mit diesem Standardrepertoire habe ich natürlich auch meine Karriere begonnen, habe dann 2016 einen Exklusivvertrag bekommen bei Sony Classical. Und das war natürlich wirklich ein großer Schritt in meiner Karriere, wo ich aber schon gemerkt habe, ich will jetzt nicht den normalen Weg gehen und Bach-Suiten aufnehmen, Beethoven-Sonaten aufnehmen und einfach wirklich das absolute klassische Standardrepertoire aufnehmen, sondern irgendwie meinem Publikum auch durch die Reichweite von Sony Classical eben auch spannende, unbekannte Werke nahebringen. Und so habe ich begonnen mit Serenata Italiana 2016 und bin dafür schon mit dem Archiv Frau und Musik in Frankfurt in Kontakt getreten. Ich kannte die Vorstandsvorsitzende ganz gut, weil sie nämlich auch im BR Schallplattenarchiv arbeitet, Mary Ellen Kitchens. Und sie hat mir gesagt, schau doch mal nach Werken von Komponistinnen. Und ich war damals völlig naiv und habe gesagt, wie, eine ganze CD nur mit Komponistinnen? Dann hat sie gesagt, naja, du kannst ja mal mit einer beginnen. Und das habe ich dann getan. Das Archiv Frau und Musik hat mir einen riesigen Stapel an Werken von Komponistinnen nur aus Italien zugeschickt. Originalwerke für Cello und Klavier, die ich dann gemeinsam mit meinem Duopartner Julian Riem angeschaut habe, durchgespielt habe, und wir waren beide völlig verblüfft, einfach ob dieser unglaublichen Anzahl an wirklich qualitativ hochwertigen Stücken, von denen wir noch nie etwas gehört hatten. Und ich habe dann erstmal mich nur in Mathilde Capuis verliebt und sie ausgewählt für das Serenata Italiana Album und gemerkt, ich müsste mich eigentlich mal richtig mit dem Thema Komponistinnen beschäftigen, aber ich habe jetzt nicht die Zeit, weil eben ich war gefragt
jetzt
mit dem Standard.
Bin ich nicht mehr ganz mitgekommen. Ich muss, das war jetzt wahnsinnig schnell und wahnsinnig viel, was ich großartig finde, weil so die Künstlerin Raffaella Grumes auch, genau als intelligente, leidenschaftliche, charmante und charismatische, ganz junge Frau rüberkommt. Ich bin abgehängt worden als Nicht-Klassikerin bei der Serenata. Das heißt, also das war eine italienische Serie für Sony mit italienischen Komponistinnen. Oder habe ich alles falsch verstanden?
Du hast alles richtig verstanden, nur dass es ursprünglich nur italienische Komponisten gewesen wären. Giuseppe Martucci, Sanigallia, Castelnuovo Tedesco, lauter unbekannte Männer.
Und die hat Raffaella Grumes eingespielt, die unbekannte.
Die habe ich eingespielt, ja. Und ergänzt 2016. Mit einer wunderbaren Komponistin, nämlich Matilde Capuis. Genau, da habe ich eben schon gemerkt, irgendwas fehlt noch. Und dieses fehlt noch war damals eben die italienische Komponistin Capuis. Und damals habe ich schon, wurde ich einfach hellhörig. Sagen wir so, damals hat meine Suche begonnen, der erste Kontakt begonnen, die intensive Zusammenarbeit begonnen mit dem Archiv Frau und Musik in Frankfurt. Ich habe mich dann bei jeder weiteren Sony-CD immer auch an das Archiv Frau und Musik in Frankfurt gewandt mit Rechercheanfragen. Zum Beispiel habe ich eine Imagination-CD mit Märchenstücken aufgenommen und habe da, man kann einfach eine Anfrage stellen und sagen, bitte helft mir, gibt es von Komponistinnen etwas zum Thema Märchen, Elfen, Prinzen? Und dann kriegt man von lauter wahnsinnig tollen, engagierten, ehrenamtlichen Frauen, die dort arbeiten, im Archiv Frau und Musik in Frankfurt, die Noten zugeschickt. Und irgendwann war
und
es soweit.
Die hat Raffaella Grumes mit ihrem Musikpartner also einstudiert dann, also als Cellistin mit dem Pianisten, dem großen Pianisten Julian Riem, und selber eben für Sony daraus aus diesem Material schon CDs produziert. Also hervorragend. Und ich möchte hier noch ein Kränzchen winden, auch für alle Hörer und Hörerinnen von Art is a Piece of Cake. Eben das Archiv Frau und Musik ist ehrenamtlich und es lohnt sich, dieses Frau und Archiv, wie heißt es, Frau und Musikarchiv?
Genau, Frau und Musik in Frankfurt.
Ja, Frau und Musik in Frankfurt zu unterstützen, weil ich finde es ja fantastisch, dass die Noten auch so verschickt werden können. Also früher mussten wir vor 30 Jahren noch Tage, Wochen, Monate lang in den Archiven all das kopieren. Großartig. Und da kriegt ihr also Noten, weil ich möchte herausfinden, diese wahnsinnige Eigenleistung von Raffaella Grumes als Künstlerin, die Eigenleistung, die darin besteht, in der Recherche, in der langwierigen auch Recherche, in der Umsetzung von Noten, das ist ja, das ist quasi das Handwerk, die Noten, aber die Interpretation, das ist ja eben die Kunst. Und eben auch das Zusammenstellen mit einem Partner, um es überhaupt zu einem Bühnenprogramm zu machen. Das ist ganz, weil das kennen wir von der bildenden Kunst nicht so. Deshalb frage ich danach. Also ist es genauso abgelaufen? Also Raffaella Grumes und Julian Riem kriegen Noten von unbekannten Künstlern und Künstlerinnen und die interpretieren.
Ganz genau.
Fantastisch.
Ganz genau. Wir
und
suchen
ihr hattet
aus.
Erfolg, und ihr hattet Erfolg mit diesen CDs.
Genau, aber auch da kamen Frauen eben nur am Rande vor. Marginal immer mal die eine oder andere, aber ich habe auch da noch nicht den Mut gehabt und auch die Zeit gehabt, mich wirklich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wie du sagst, es ist einfach viel Arbeit, weil wir die meisten dieser Frauen nicht kennen, weil wir sie im Studium nicht gelernt haben. Wir haben, wenn dann, von Clara Schumann oder Fanny Hensel gehört als Musen, Geliebte, Schwester, Töchter, Mütter von genialen Männern. Aber all diese Komponistinnen haben auch eine eigene Sprache. Und diese eigene Sprache zu verstehen und zu lernen, braucht auch für uns als Musiker Zeit. Das heißt, wenn wir plötzlich einen Stapel von unbekannten Komponistinnen zugeschickt bekommen, können wir nicht einfach sagen, ah, gutes Stück, schlechtes Stück, das spielen wir nicht, sondern wir müssen uns wirklich auseinandersetzen mit dem Notentext, um diese Komponistin, um diese Sprache ein bisschen zu erlernen, um sie ein bisschen zu verstehen und dann in diese Tiefe erst einer eigenen Interpretation gehen zu können. Und diese Zeit hatten wir einfach nicht in dem normalen Solistinnen- und Kammermusikerinnen-Alltag, den wir hatten. Und daher kam uns da in diesem Fall sogar die Corona-Pandemie zugute.
Ja, ja.
Richtig. Nicht,
ja. Wir hören es, die Lebendigkeit der Bewegung, der körperlichen Bewegung beim Sprechen äußert sich auch im Ton. Deshalb wäre ich froh, bei mir passiert das auch, aber ich wäre froh, wenn das Temperament der großartigen Künstlerin Rafaela Gromes vielleicht nicht zu sehr auf dem Stuhl hin und her rennt, weil es so sich auch auf den Ton
Oh je. Es tut mir leid.
Es macht genau die Lebendigkeit dieses Gespräches aus. Und es ist wahnsinnig zeitintensiv. Es ist eine große künstlerische Herausforderung. Und die Pandemie, in der Pandemie, die ja für viele Künstler und Künstlerinnen auch fürchterlich war, weil die Auftrittsmöglichkeiten völlig wegfielen und irgendwie nach der Pandemie auch nicht wiederkam, haben aber Rafaela Gromes und Julian Riem dazu genutzt, sich wirklich mit Komponistinnen auseinanderzusetzen.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin natürlich erstmal auch in eine Depression gefallen. Es war eine wahnsinnig schwere Zeit für mich und auch dieses Wort systemrelevant konnte ich schier nicht mehr hören. Ich bin tatsächlich erstmal ins Krankenhaus gegangen, um dort als Pflegekraft auszuhelfen, weil ich mir dachte, ich schaffe das jetzt nicht hier alleine zu Hause zu sitzen. Die Decke fällt mir auf dem Kopf und ich warte, bis irgendwann diese Pandemie vorbei ist, sondern ich wollte aktiv anpacken und mithelfen. Und dann kam aber irgendwann eine Freundin, ich brauche manchmal so Anstöße von außen, und hat gesagt, du, warum nimmst du nicht mal eine CD nur mit Komponistinnen auf? Ich höre ja gerne dein Fanny Hensel und Clara Schumann auf deinen anderen CDs, aber wäre es nicht an der Zeit oder gibt es überhaupt so viele Komponistinnen, die für Cello und Klavier geschrieben haben oder für Cello und Orchester? Könntest du nicht das mal probieren, ein Album mit dem Titel Femme? Sie hat mir also die Idee geliefert und den Titel schon geliefert.
Und willst du die Freundin benennen? Oder das
ein großer Dank an dieser Stelle. Doch, gerne. Katharina Hell, eine sehr, sehr kreative, feministische, tolle junge Freundin von mir, die wirklich mir da auch eine Art Rettung, einen Anker, eine Aufgabe, eine Sinnerfüllung gegeben hat in der Corona-Zeit mit diesem Anstoß. Und jetzt war es eben an der Zeit, wo wir uns nicht nur vom Archiv Frauen Musik die handschriftlichen Manuskripte haben zuschicken lassen und die in Ruhe angeschaut haben, sondern ich habe auch im Internet wirklich ganz, ganz tief recherchiert. Mhm. Ich habe Verlage gefunden wie Hildegard Publishing USA, den Furore Verlag in Deutschland gibt es natürlich in Kassel, der in den 80er Jahren gegründet wurde von Renate Mattei, die bei einer Musikmesse festgestellt hat, dass dort kein einziges Werk einer Frau herausgegeben wurde. Und dann hat sie die Leute gefragt, wo sind denn die Komponistinnen? Und dann haben die Leute gesagt, ja, Frauen können nicht komponieren. Das ist doch ganz klar, können nicht rechnen, können nicht einparken, haben kein räumliches Denken. Wie sollen sie denn dann große Partituren schaffen können? Das war in den 1980er Jahren in Deutschland. Sie war so stinksauer, dass sie heimgegangen ist und den Furore Verlag noch an diesem Tag gegründet hat und gesagt hat, wir geben nur Werke von Frauen heraus. Und all diese Werke, die sie herausgegeben hat, die irgendwie im weitesten Sinne mit Cello zu tun hatten, habe ich bestellt und zu Hause durchgelesen und mich eben mit all diesen Komponistinnen auseinandergesetzt. Und auch genau bei diesem Furore Verlag ist eine Reihe erschienen mit Biografien über Komponistinnen. Lebenserinnerungen heißt das. Und ich habe das alles verschlungen. Und es war wirklich, als hätte sich eine neue Welt eröffnet. Ja, also ich bin eingetaucht in diese Welt und war total begeistert und fasziniert und schockiert. Und es war mir auch furchtbar peinlich, weil ich dachte, wie kann das sein, dass ich die Hälfte der Musikgeschichte immer ausgeklammert habe und nichts wusste? Es gab so viele große Frauen, von denen ich nichts wusste. Und ich habe das alles gelesen und mit irgendwann begonnen mit Freundinnen und auch Intendanten, Dirigenten, Orchestern darüber zu sprechen und gesagt, ja, und kanntet ihr die? Ich bin, es ist ja so peinlich, ich kannte die alle nicht. Und dann haben die meisten gesagt, ja, ich kenne die auch nicht. Ist es denn gut? Gibt es wirklich so viele Komponistinnen? Und also so 5, 6? Und ich so, nein, 2, 3.000. Und
also 2.000, 3.000 sind 2.000, 3.000 sind da wirklich, es ist eine unglaubliche Fülle an Material und Kompositionen.
Ja.
Und eben, ich empfehle FAM 1 und FAM 2 oder die CDs, also unbedingt zu kaufen.
Also FAM ist eben das erste gewesen und dann kam Fortissima als zweites.
Fortissima, also ich habe immer gedacht, eigentlich sollte Raffaella Gromes und Julian Riem eine Serie machen, eben FAM 1, FAM 2, FAM 3. Aber es ist die FAM und die Fortissima CD mit wundervollen Cello-Konzerten und Einspielungen, neu arrangiert von bisher teils bekannten, teils unbekannten Komponistinnen. Also das ist ganz wichtig. Und aus diesen Komponistinnen, die ihr dann auch recherchiert habt, habt ihr jetzt noch dieses wunderbare Buch dazu geliefert, darüber nachdenkend, weshalb Komponistinnen verschwinden. Und jetzt möchte ich Raffaella Gromes ein bisschen provozieren, im Sinne von, wir haben ja den wunderbaren Komponisten Vivaldi. Der verschwand auch über 200 Jahre. Was unterscheidet denn das Verschwinden des Vivaldis von dem Verschwinden der Komponistinnen? Weil die Komponistinnen, die ihr einspielt, die waren auch zu ihrer Lebzeit wahnsinnig berühmt, wahnsinnig bekannt. Zum Teil, also nicht alle, aber zum Teil unglaublich viel bespielt, hatten tolle Rezensionen, auch am Hofe, also die älteren Komponistinnen hatten Mäzeninnen. Und dann ging es ihnen einfach vielleicht so wie bei dem Vivaldi. Was könnte da dann der Unterschied sein?
Ich denke, weil Vivaldi oder auch Bach ja dann von Männern wiederentdeckt wurden. Also Mendelssohn hat Bach wiederentdeckt.
Ja.
Und Luise Adolphe Le Beau hat Mariana Martinez wiederentdeckt. Aber natürlich hatte Mendelssohn im 19. Jahrhundert ein ganz anderes Standing als Luise Adolphe Le Beau. Mhm. Sie hatte die große Ausnahmeposition, sie komponiert wie ein ganzer Mann. Aber das, was sie jetzt noch herausgefunden hat über die weibliche Musikgeschichte, hat die männlich geprägte, patriarchale Musikwelt im 19. Jahrhundert natürlich sehr viel weniger interessiert als das, was Mendelssohn über die großen Komponisten der Barockzeit herausgefunden hat.
Genau, also Mendelssohn, ich denke, das 19. Jahrhundert ist tatsächlich ein antifeministisches, fürchterliches Jahrhundert in vielerlei Hinsicht.
Ja.
Andererseits hat es auch universelle Strukturen gelegt, die dann im 20. Jahrhundert dazu führen, dass eben das gleiche Recht, Wahl- und Stimmrecht für Männer sich dann auch auf Frauen, auf Schwarze, also ausgeweitet hat. Also es ist so wie eine dialektische Bewegung auch. Also deshalb bin ich bei Patriarchatsvorwürfen immer ein bisschen vorsichtig, weil im aktuellen politischen Diskurs wird es dann so ausgedeutet, dass quasi, das ist ja überall das Patriarchat und es spielt keine Rolle, wo die Frauen leben, und es spielt sehr wohl eine Rolle, dass die Komponistinnen in Europa lebten. Weshalb geht uns die großartige Musik von Frauen verloren?
Ich glaube, es liegt auch ein Stück weit daran, dass die Musik von Frauen nicht bei den großen Verlagen herausgegeben wurde. Also dadurch ist jetzt auch für Musikerinnen und Musiker, die heute diese Werke spielen wollen, diese Musik sehr schwer zugänglich, sehr schwer zu finden. Die großen Verlage Bärenreiter, auch Henle Verlag, diese Urtexteditionen und das einfach, was wir als normale Datenbank nutzen, dort gibt es einfach kaum Komponistinnen. Und das ist zum Beispiel tatsächlich ein strukturelles Problem, das Julian und ich jetzt auch verändern wollen. Also, was weiß ich habe gehört, zum Beispiel Ethel Smyth hat 5 Opern geschrieben, die alle ihrer Zeit unglaublich beliebt waren. Ethel Smyth war die erste Komponistin, die an der Met aufgeführt wurde, mit großem Erfolg. Also Metropolitan Opera in New York. Und dieses Werk ist verschollen gewesen.
Es quasi war wirklich unvorstellbar, ja, genau.
Ja, genau. Ja. Und jetzt wurde sie wieder aufgenommen von einigen Opern, die mühsamst diese Manuskripte heraus, also für sich gesucht haben, die Noten zusammengestellt haben und es dann einstudiert haben. Die ganzen Dirigenten, die dort beteiligt waren, haben mir gesagt, es ist eine unglaublich mühsame Arbeit gewesen. Sie glauben, das ist der Grund, weshalb das jetzt nie mehr also so selten passiert, weil es einfach völlig unverhältnismäßig ist zu, wenn man jetzt Mozart oder Verdi oder Puccini spielt, weil da hat man die Noten, jeder kennt das Werk, man hat irgendwie ein paar Proben und dann läuft das. Und sie meinten einfach, die Zeit und das Geld und die Arbeit, die man investiert, ist unglaublich. Jetzt waren die Opern aber alle so egoistisch und haben das Material nur für sich gemacht.
Das ist dann die Urheberschaft, da kannst du natürlich auch damit Geld verdienen. Das ist ja auch ein Problem, Raffaele.
Super, ganz toll. Man könnte aber ja auch mit einem Verlag zusammenarbeiten und sagen, schaut, wir haben uns jetzt die Mühe gemacht, bitte gebt es doch heraus und beteiligt uns. Aber das ist eben ein Problem, wo wir jetzt gedacht haben, wir wollen nicht, dass das so ist, wenn wir jetzt zum Beispiel Marie-Jaëls Cellokonzert auch wieder rekonstruieren. Julian und ich waren dafür in der Bibliothek in Straßburg, in der Nationalbibliothek und haben zum Beispiel gefunden, dass dieses Werk eigentlich viersätzig ist. Es wurde schon einmal dreisätzig eingespielt vor ein paar Jahren und auch dort haben diejenigen, die das eingespielt haben, nicht irgendwie darauf geachtet, dass man das vielleicht dieses Notenmaterial bekommen könnte. Also sprich, als ich das dann spielen wollte, war das eine wahnsinnig mühsame Suche, die ich nur überhaupt durch das Archiv Frauenmusik auf mich nehmen konnte. Da über einige Kontakte und viel Nachfragen haben wir nach einigen Monaten endlich ein sehr schlechtes Material gehabt, wo wir dann gedacht haben, naja, das spiele ich jetzt ein paar Mal so mit dem Material, aber eigentlich geht's besser. Und dann sind wir eben nach Straßburg gefahren, haben dort die Manuskripte gefunden und haben gesehen, eigentlich ist das Werk viersätzig. Und ich finde, dieser neue Satz, also der zweite Satz, ist eigentlich entscheidend, denn Marie-Jaëlle hat das kurz nach dem Tod ihres Mannes komponiert. Und in dem Fall war das wirklich ein Mann, der sie sehr unterstützt hat. Also viele Ehemänner waren ja wirklich gruselig. Das verbindet viele Biografien, dass eben die Männer die Frauen geschlagen haben oder verboten haben, aufzutreten oder verboten haben, mit anderen großen Männern zusammenzuarbeiten oder wie auch immer. Aber Marie-Jaëlles Ehemann war ein ganz, ganz liebender, unterstützender Ehemann, der sie immer ermutigt hat, in ihrem Genie seine Kontakte genutzt hat, auch für sie, damit sie zum Beispiel bei Sessons studieren konnte. Und nach seinem Tod und übrigens auch nach dem Tod ihrer Mutter, die sie auch immer gefördert hat, war sie doch relativ am Boden zerstört und hat diese Trauer und diesen Schmerz, aber auch die Sehnsucht nach irgendwie einer Wiederverbindung in irgendwie einem transzendenten Leben nach dem Tod, finde ich unglaublich berührend und großartig genial in diesem zweiten Satz des Cellokonzertes ausgedrückt, den sie eben kurz nach dem Tod geschrieben hat. Und den haben wir jetzt eben neu rekonstruiert, eine Welterste-Einspielung auf Fortissima von diesem Cellokonzert von Marie-Jaëlle aufgenommen. Übrigens das erste Cellokonzert von einer Frau von 1882, also auch relativ spät, dass sich Frauen an dieses Genre Cellokonzert gewagt haben. Und das war uns jetzt aber wichtig, dass andere Cellistinnen und Cellisten weltweit nicht diese gleiche Arbeit auf sich nehmen müssen, sondern dass sie einfach, wenn sie das Stück spielen wollen, ganz normales Notenmaterial beantragen können, die Orchesterstimmen, die Partitur und es dann überall sofort gespielt werden kann. Und daher haben wir das jetzt sauber notiert, beim Furore Verlag herausgegeben. Wir haben auch den Henle Verlag, ein ganz renommierter Verlag, überzeugen können, dass Henriette Bossmanns genial ist. Die haben jetzt die Henriette Bossmanns Sonate, die wir auch eingespielt haben, herausgegeben. Also das ist tatsächlich für uns ein großes Anliegen, das zu verändern. Und ich glaube, das ist ein Problem, weil du gerade gesagt hattest, um den Faden wieder aufzunehmen.
Nicht zu schnell, weil ich gerne bei diesem Urheberrecht bleiben möchte und den Verlagen. Also jetzt sind die Noten bei den Verlagen und ihr verdient aber nichts mehr daran oder ein kleines bisschen, einfach normal Urheberrecht, wie wenn ich ein Buch schreibe oder irgendwie so, oder wie läuft das in der Musikindustrie?
Es hängt davon ab, wie viel man Anteil geleistet hat. Also im Fall von Henle haben Julian und ich nur Fingersätze und Anmerkungen gemacht. Und da ist klar, dafür haben wir eine einmalige Zahlung von
bekommen. Es spielt keine Rolle, wie viel. Es geht mir nur um den Prozess.
Genau. Nein, da haben wir keine Beteiligung, weil wir ja das nicht herausgegeben haben. Da war tatsächlich ein sehr, sehr großartiger musikwissenschaftlicher Notensetzer mehrere Monate damit beschäftigt, zu schauen, welchen Punkt sie jetzt tatsächlich gemeint haben könnte. Also der Händel Verlag nimmt es dann auch sehr ernst und das ist eben auch eine sehr saubere, sehr, sehr gute Edition, die da jetzt herausgekommen ist, an der Julian und ich aber insofern nicht so einen großen Anteil auch hatten, außer dass wir ein paar Anmerkungen herausgegeben haben. Und beim Furore Verlag ist es jetzt zum Beispiel beim Jail-Konzert oder Julian hat auch bei Busy und Hawks die Ballade von Elisabeth Kulper herausgegeben, die auch neu rekonstruiert werden musste. Und da ist es so, dass er natürlich als Rekonstrukteur quasi auch Arrangieranteile hatte und in diesem Sinne auch selber künstlerisch mitgewirkt hat.
Ja, das ist auch ganz wichtig und notwendig. Genau. Es ist ja völlig unfair, wenn ihr beide wahnsinnig viel Recherchearbeit zu unbekannten Komponistinnen, ja, das war ein ganz schlimmer Versprecher, also Komponistinnen leistet und dann überhaupt irgendwie nichts kriegt. Es ist aber umso wichtiger, dass ihr das der breiten Öffentlichkeit zugänglich macht. Also, diese wahnsinnige Arbeit während 4 Jahren in der Pandemie oder also während den ersten 2 Jahren sind sehr fruchtbar gewesen, eben dass die Musik tatsächlich eingespielt wurde. Aber es ist schon so, dass ihr eure Stücke auf Fortissima nicht mit Orchester, sondern Julian Riem und Raffaella Gromez zusammen einspielen konntet. Oder gibt es auch Orchester?
Ja, ja, also FAM war ja die erste CD mit 24 Komponistinnen und da spielt, also ich habe dieses Projekt erstmal Sony vorgeschlagen und Sony war gleich relativ interessiert, ich glaube auch, weil es schon so eine erste Welle damals gab, so, was heißt erste Welle, du wirst mir sagen, vierte Welle des Feminismus.
Nein, nein, 2016 war das ja auch die Trump-Wahl und die ganze Pussy Hat und die ganze Gegenbewegung der Frauen, dann 2017 kam MeToo dazu, also die Frauenfrage ist tatsächlich auf die politische Agenda gekommen. Genau. Und das hat geholfen auch für den Kultur- und Wissenschaftsbetrieb beispielsweise.
Genau, ich denke auch. Deshalb war Sony gleich aufgeschlossen. Und ich habe dann gesagt, ja, also wir werden bestimmt eine CD füllen können. Dann habe ich nach ein paar Monaten Recherche gesagt, es müssen 2 werden. Also eine Doppel-Album brauche ich unbedingt. Eine mit Festival Strings Luzern. Einem meiner absoluten Lieblingsorchester mit dem grandiosen Konzertmeister und Dirigenten gleichzeitig, Daniel Dotz, also er leitet das Orchester an der Geige. Und das ist eben die erste Hälfte von FAM und die zweite Hälfte von FAM ist mit Julian Kammermusik eingespielt. Und genau dieses Konzept haben wir jetzt auch bei Fortissima wieder. Da ist das Orchester das Deutsche Symphonieorchester Berlin, mit dem ich eben die Cellokonzerte eingespielt habe. Also die haben wir nicht arrangiert.
Ja, wie war die Reaktion des, also des Luzerne Festival? Das kenne ich sehr gut. Die sind unglaublich offen, wahnsinnig talentiert, großartige Musiker, Musikerinnen. Das Berliner Symphonieorchester, obwohl das bekannter ist, aber kenne ich nicht. Wie war die Reaktion auf diese unbekannten Komponistinnen?
Ja, das Schöne ist, dass das Management vom DSO vor ein paar Jahren den Hashtag erfunden hat oder sich auf die Fahne geschrieben hat, kein Konzert ohne Komponistin. Dadurch hat natürlich das DSO wie perfekt zu diesem Projekt gepasst. Das war auch tatsächlich der Grund, weshalb ich sie angeschrieben habe, habe gesagt, uns vereint ja hier eine Mission. Die Mission Komponistinnen findet ihr nicht, wenn ich jetzt das erste Cellokonzert einer Frau einspiele und Maria Herz, eine großartige, vergessene jüdische Komponistin, der wir eigentlich schuldig sind, sie wieder einzuspielen, weil Nazi-Deutschland sie zum Verstummen gebracht hat, findet ihr nicht, dass wir dieses Projekt gemeinsam machen sollten? Und das DSO war dann auch sehr Feuer offen. Und Flamme. Ja, auch sehr offen.
Und die Musiker und Musikerinnen auch. Also wie muss ich mir das vorstellen? Weil die Komponistinnen sind ja teils sehr auf neuem Gebiet, auch in ihrem Genre, in der Klassik. Manchmal sind sie total, also nicht total, aber sind sie auch ein bisschen konventionell. Also ich kenne das aus der bildenden Kunst, dass es manchmal auch schwer ist, so zu unterscheiden, was ist die ganz spezielle Qualität dieses Werkes, wo liegt es. Also wie war die Reaktion der Musiker und Musikerinnen und auch von dir? Du musst das ja auch ins Cello, die Cello-Konzerte übersetzen und du bist Cellistin mit Leib und Seele. Du spielst seit du eben 4 Jahre alt bist und vor allem auch mit den Klassikern, die auch wahnsinnige Musik bringen. Also wie war die Reaktion von allen Beteiligten?
gute Frage. Eben, es ist eine Sprache. Jede Komponistin hat einen ganz anderen Stil und natürlich kann nicht jeder gleich damit etwas anfangen. Und wie das leider so ist, bei Aufnahmen hat man meistens viel zu wenig Zeit. Ich hatte alle Stücke vorher schon gespielt, eins davon auch mit dem DSO im Konzert. Das war natürlich ein großer Vorteil. Dieses Konzert hat von Anfang an Spaß gemacht. Wir kamen da gleich in den Flow. Bei den anderen Stücken war es schon ein etwas mühsames, okay, sich herantasten, wie wird das jetzt? Und dann weiß man, bis zum Ende des Tages muss man es eingespielt haben. Das heißt, man ist dann auch unter großem Druck. Gleichzeitig hatten wir die Situation, dass wir nicht nur Komponistinnen hatten, sondern auch eine Dirigentin, eine Tonmeisterin. Wunderbar. Und mich als Solistin. Ja. Das war aber auch eine Herausforderung für doch ein paar dieser Musiker, dass sie jetzt nur Frauen
vier Frauen vorgesetzt kriegen, denen nicht nur die neuen Noten, die Sprache, die Interpretation, das Dirigieren interpretieren mussten.
Wunderbar. Also es gab Revolten, sagen wir es so. Es gab ein paar Blechbläser, die schier nicht den Schlag der Dirigentin verstehen wollten. Es war allerdings auch eine schwierige Situation, da wir in einer Kirche waren, in der es sehr hallig war. Ja. Also wir haben uns schlecht gehört gegenseitig und die Tonmeisterin musste dann doch immer wieder die Regie ergreifen, weil auch die Dirigentin mit der akustischen Situation und der Aufnahme nicht ganz gut klarkam. Also und das mit Stress vermengt hat tatsächlich zu ein paar relativ schwierigen Situationen geführt, menschlich schwierigen Situationen. Allerdings sind sehr, sehr viele, also die größte Zahl der Musikerinnen und Musiker in diesem Orchester, unglaublich tolle Profis, tolle Menschen. Und die haben dann auch versucht, ihre Kollegen so ein bisschen wieder zu beruhigen.
Und natürlich auch begeistert, mal etwas Neues zu machen. Und das Resultat spricht ja für sich. Also, und ich finde es ja eine enorm wichtige Erfahrung, dass gerade bei neuen Musikerinnen genau das auch dazu gehört, dass die Sprache, die Musiksprache nicht entdeckt wird, also nicht erkannt wird oder wo man sich nicht so wohl fühlt. Ich habe das auch gedacht am Konzert am 25. November 2025 im Prinzregententheater in München. Der wunderbare Abend von Raffaella Gromes und Julia Rakes und Julian Riem.
Judith Rakes.
Judith Rakes und Julian Riem und Raffaella Gromes. Also das war Ausverkauf, Prinzregentensaal, über das Buch geredet. Ihr habt da Stücke gespielt, zu denen ich auch überhaupt keinen Zugang hatte, die meine Hörgewohnheit, ich bin schon auch in der Klassik unterwegs, aber nie so, die meine Hörgewohnheit so gestört haben, dass ich irgendwie fand, ich komme da nicht so rein, also gerade bei den ersten Stücken. Ich finde, das gehört auch, wenn du neue Komponisten und Komponistinnen einspielst.
Spannend, weil gerade gestern kamen eben auch zu mir Leute, die gesagt haben, sie haben noch nie so schnell Zugang zu Werken gefunden, die sie nie gehört haben. Also es gab
das ging meinen Leuten auch so. Ich war die Einzige. Ich war die Einzige, spannend, die nicht mitkam.
Und die anderen,
die anderen, also nicht, aber einfach mit großen Gruppe. Jetzt, wenn, also du hast wie viele Komponistinnen im Buch? Hast du das im Kopf, wie viele
Ich habe
an der
nie
Anzahl?
gezählt. Ich habe nie gezählt. Aber ich wollte ganz kurz noch sagen zu deiner Frage mit dem DSO, mit den Reaktionen. Ich habe ein Gespräch belauscht oder gerade mitgehört, weil ich mein Sandwich gegessen habe, als ich neben mir Musiker auf der Treppe unterhalten haben und geschwärmt haben, wie toll dieses Cellokonzert von Maria Herz ist. Ja, was für eine Entdeckung, so großartiges Stück. Und dann haben sie sich so ein bisschen unterhalten über diese Programme, die sie die Saison noch gespielt haben. Ja, der eine hat gesagt, wie kann das sein, dass die alle in Vergessenheit geraten sind? Ich bin so dankbar, dass wir jetzt die endlich wieder entdecken und jeden Tag eine Bereicherung. So kam aus dem Schwärmen gar nicht raus. Und dann sagte der Kollege, naja, aber komm, ein paar von diesen Stücken sind schon echt auch mittelmäßig. Und dann hatte andere gesagt, ja, aber wie viele Stücke von mittelmäßigen Männern oder wie viele mittelmäßige Stücke von Männern spielen wir denn ständig? Also das ist doch ganz normal, dass nicht alle diese Werke großartig sein
Ja,
können.
also eben auch ein Genie kann mal einfach gutes Handwerk ablegen. Also Maria, wenn wir schon bei Maria Herz sind, wo hast du Maria Herz schon spielen dürfen, seitdem du sie eingespielt hast oder in der Vorbereitung? Wo bist du mit Maria Herz schon aufgetreten und erzählt uns ein bisschen von Maria Herz?
Also das Schöne ist, Maria Herz kam zu mir. Ich habe nicht sie entdeckt, sondern quasi sie mich. Das ist so ein Fall von irgendwie einem Zufall, der gar kein Zufall sein kann. FAM lief im Schweizer Radio und Albert Herz kam zurück in seine Zürcher Wohnung, hat noch die letzten Töne von FAM gehört und dann, dass ich eben ein großes Herz für Komponistinnen hätte. Und Albert Herz hat mir daraufhin eine Mail geschrieben und gesagt, liebe Raffaella Grohmis, wollen Sie nicht mal das Cellokonzert meiner Oma anschauen? Meine Oma Maria Herz war eine Komponistin, die in Köln viel gespielt wurde vom Gürzenich-Orchester, die dann eben in Nazi-Deutschland verboten wurde, nach England fliehen musste und die dann völlig in Vergessenheit geraten ist. Ich hänge Ihnen hier einfach mal das Stück an, die Partitur an. Und das war genau in einem Zeitpunkt, in dem ich gerade mein Aufnahmeprogramm für Fortissima finalisiert hatte mit dem DSO, mit Sony und mit der Dirigentin habe ich geschrieben, hier, das ist mein Vorschlag, aber es fehlt noch was. Ich bin nicht ganz glücklich. Ich suche noch. Bitte sagt mir, wenn ihr was findet. Und in diesem Moment flatterte diese Mail rein von Albert Herz. Und ich habe das aufgeschlagen und wusste, das ist es. Das ist das Werk, nach dem ich gesucht habe. Es ist ein wirklich großes, modernes Cellokonzert. Schostakowitsch oder Bloch können einem als Komponisten so von der Sprache irgendwie nah erscheinen. Es ist aber eine ganz eigene Sprache. Man hat sofort den Eindruck, dass sie sich perfekt mit dem Cello auskennt. Sie hat nämlich selber auch gespielt in ihrer Kindheit. Mit ihren Geschwistern war sie die Cellistin im Geschwisterstreichquartett. Und sie war auch die Familie war mit vielen großen Cellisten der damaligen Zeit befreundet. Zum Beispiel mit Piatigorsky. Dem hat sie das Cellokonzert auch gezeigt. Der war auch begeistert davon. Es wurde dann aber nie uraufgeführt. Es ist eben genau tatsächlich in dieser Zeit, 1933, verboten worden, dass jüdische Musik uraufgeführt gespielt wird in Deutschland. Und ja, was mich sofort angesprochen hat, ist diese Rolle des Cellos in der Erzählerrolle. Also es beginnt mit so einem nachdrücklichen, nachdenklichen, düsteren Erzählton. Es wird reflektiert und dann gibt es immer wieder einen sehr engen Dialog mit dem Orchester zwischen Solocello und mir, mit Klarinette, Fagott, teilweise völlig verrückte, exzentrische Querflöten-Soli, wo man denkt, jetzt ist sie völlig durchgedreht, die Querflöte. Und dann ja, kommen also drei Cellokadenzen, die mitreißendste natürlich am Ende, wo wir auch ein ganz tolles Video dazu gedreht haben, bei dem ich mal ja auch zeigen wollte, was das für eine unglaubliche Kraft ist, die hinter dem Cellospiel steckt. Das ist ja nicht nur einfach, du hast den großartigen Text dazu geschrieben. Es ist ja nicht einfach nur Freude und Spaß und Schönheit, sondern vor allem auch einfach Arbeit.
Und das war dann der Schluss und das ist das Cello-Konzert. Das ist großartig, diese Maria Herz. Und was für eine wunderbare Geschichte. Und die habt ihr jetzt uraufgeführt mit dem Deutschen Sinfonieorchester. Ist das richtig?
Wir haben eine Einspielung gemacht dieses Werkes. Ich habe es aber auch schon mit vielen anderen Orchestern tatsächlich mit dem DSO nicht live gespielt, aber zum Beispiel in Manchester gespielt mit dem Harley-Orchester. Ich werde es diese Saison noch oft spielen. Das freut mich sehr, dass jetzt wirklich meine Agentur das immer wieder den Orchestern anbieten konnte und die Menschen sehr interessiert und begeistert sind.
Es ist ein großartiges Werk. Und da, Raffaella Gromes, du schon ansprichst das Cello. Das Cello als Instrument für Frauen. Gibt es dazu eine Geschichte? Ist das Cello ganz natürlicherweise das Instrument für die Frauen?
Ja, selbstverständlich. Ja, nein, das Cello galt als absolutes Männerinstrument. Wenn es denn Instrumente gab, die Frauen lernen können, sollen, durften, war das Klavier, Gesang natürlich, Harfe, weil das Instrumente waren, wo Frauen schön sittlich aussahen, dann die Gesellschaft unterhalten konnten, die Ehemänner beglücken konnten, wenn sie denn abends heimkamen und noch ein bisschen unterhalten werden sollten. Es gab natürlich auch Virtuosinnen wie Clara Schumann oder auch Marie Jaël war eine Klaviervirtuosin, die mit dem Klavier wirklich zu Weltruhm gelangten und durch die ganze Welt gereist sind mit ihrem Spiel und überall wirklich auch sehr gefeiert wurden. Aber das eben, wenn, dann war das Klavier, mit dem Frauen gefeiert wurden oder Divas, Opernsängerinnen, die dann auch Musen waren für große Komponisten in ihrer Solo-Rolle.
Die klassische Rollenteilung zwischen quasi Werk und Interpretation, also die Frauen am Klavier als Interpretinnen großer Männer beispielsweise.
Genau, wie Hans von Bülow gesagt hat, er glaubt nicht an das Femininum des Begriffes Schöpfer, dass die Frau ist ein komplett reproduzierendes Geschlecht und er glaubt nicht, dass es jemals eine geben wird, die nicht eine verdrückte Kopistin ist.
Aber who the hell is Hans von Bülow? Der können wir
das ist eine gute Frage.
Weil das ist vielleicht bei unter euch Komponistinnen und Musikerinnen wichtig. Also, aber die Frage, eben das Cello als absolutes Männerinstrument und trotzdem so viele Frauen, die großartige Musik damit gemacht haben und Männer, also für die auch Frauen interpretieren können.
Eben, also es war eben natürlich so, dass das Cello viel Kraft zum Spielen erfordert und das zweite Geschlecht, die Frauen sind ja das zarte Geschlecht. Daher haben sie schon gar nicht genug Kraft, überhaupt ein Cello zu bedienen. Wedelnde Arme schauen ja viel zu unsittlich außerdem auf, wenn man diese ganze Kraft aufbringt. Das ist schon der Anstand, sagt einem schon, dass Frauen gar nicht Cello spielen können, sollen, dürfen. Und das Letzte ist natürlich das größte Thema. Man hält ja das Cello zwischen den Beinen. Und so kann Frau natürlich schon gar nicht da sitzen und das Cello bedienen. Und als die erste Frau dann auf die Europa-Tournee aufbrach, nämlich Lise Christiani 1845, war der Skandal perfekt. Die Wiener Allgemeine Musikzeitung hat geschrieben, also das hat uns gerade noch gefehlt. Das also sind die Früchte der Frauen-Emanzipation. Eine Frau am Cello, wie soll das nur aussehen? Lise Christiani war eine tatsächliche Pionierin. Sie hat es gewagt, sich auf Reise zu begeben, hat überall erstmal einen Skandal erregt und wurde dann natürlich, wie kannst du es dir anders vorstellen, als Heilige verehrt. Sie wurde dann mit der heiligen Cäcilie verglichen, weil sie sowas von engelsgleich schön aussah. Natürlich mit langwallenden Kleidern. Man hat ihre Beine gar nicht gesehen und am Ende waren sich alle einig, dass sie eben keine Hure ist, sondern eine Heilige. Ja.
Aber immerhin hat sie so, also es ist ja eben die Betrachtung, und hat das Cello wirklich auch ermöglicht für die Frauen. Das ist ganz wichtig.
Genau, und Solga Betta, übrigens natürlich die wahrscheinlich bekannteste Cellistin unserer Zeit heute, hat Lise Christiani gerade ihr neues Album gewidmet. Das finde ich auch sehr schön. Und auch das ist einfach eine schöne Anerkennung an unser aller Pionierin und Heldin und Vorbild, Lise Christiani.
Genau.
Natürlich kamen viele andere.
Ja, und eben diese Geschichten, diese wichtigen, also Geschichten klingt so despektierlich, diese große Erzählung mit den neuen Stimmen der Kompositionen, die finden sich alle im Buch Fortissima. Vielleicht jetzt noch ein paar Worte dazu. Wie kam Raffaella Gromes dazu, als wirklich international gefeierte Cellistin, die ein volles Programm hat, auch noch ein Buch über Komponistinnen zu schreiben?
Ja, das ist eine Frage, die ich mir heute auch immer wieder stelle. Die letzten beiden Jahre waren nämlich wirklich unglaublich herausfordernd für mich. Immer wieder war ich einem Nervenzusammenbruch recht nahe, weil ich, wie du schon sagst, immer weiterhin noch meine Konzerte gespielt habe und wirklich auch gerade in der letzten Saison sehr viel in Asien unterwegs war und mit dem Jetlag und dann noch Schreiben nebenher. Ist kein Kinderspiel, ist nicht zu unterschätzen. Aber ich hatte ja zum Glück eine große, also wirklich gute Co-Autorin an der Seite, die für mich die Recherchearbeit auch großartig erleichtert hat und mir sehr, sehr geholfen hat. Susanne Wosnitzka ist seit 20 Jahren auch Expertin in der Komponistinnenfrage. Sie recherchiert seit 20 Jahren dazu und sie hat das Booklet zu FAM geschrieben. Und so haben wir uns kennengelernt. Sie hat im Archiv Frau und Musik gearbeitet, wurde mir dort eben dann auch empfohlen als Booklet-Texterin für FAM. Und das ist so ein schönes, tolles Booklet geworden, das dann relativ nahe lag, wenn ich ein Buch tatsächlich zu Komponistinnen schreibe, dass ich sie als Co-Autorin an meine Seite nehme, eben als Unterstützerin bei der Recherche vor allem. Denn dass ich das selber schreiben würde, war dann auch sehr schnell klar, dass ich es nicht einfach ihr als Ghostwriterin übergebe, sondern es auch selber schreibe, weil es ja nicht nur um Komponistinnen geht, sondern eben auch auf meinen Blick auf diese Komponistinnen. Es ist wirklich ein teilweise auch biografisches Werk, wo ich selber eben über meine Geschichte schreibe und über meinen Weg, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, quasi das Aufwachen, die Erleuchtung, die Erweckungserlebnisse, die ich beschreibe, dass ich gemerkt habe, aha, ich hatte ja Scheuklappen auf, ich habe nur so einen kleinen Teil der Musikgeschichte wahrgenommen. Wie konnte es sein, dass ich all diese Komponistinnen ausgeblendet habe? Genau, also ich schreibe nicht einfach, schaut mal, die gibt es, sondern ich schreibe, wie ich sie entdeckt habe, wer mich besonders berührt, warum mich, welche Frauen besonders berühren und auch ich schreibe teilweise auch sehr persönliche Analysen und Interpretationen der Werke, was mich eben an diesen Werken besonders begeistert und beeindruckt auch.
Es ist ein wahnsinnig schönes Buch, wirklich mein großes Kompliment. Und es hat mich erinnert an ein Buch aus den 90er Jahren oder ich glaube der Jahrtausendwende, das hieß von Alain de Botton, Trost der Philosophie. Von den Philosophen wurde er ein bisschen lächerlich gemacht, aber ich finde das nach wie vor ein wunderbares Buch von Alain de Botton, der es geschafft hat, eben auch mit dem eigenen Weg aus einer eigenen Lesart quasi durch einen Teil der Philosophiegeschichte zu führen. Und das schafft Raffaella Gómez hervorragend in diesem wunderbaren Buch Fortissima. Mit einer eigenen Stimme die Musik und die Komponistinnen zu begleiten, die sie wiederentdeckt hat, die deren Leben sie auch in ganz berührenden Geschichten erzählt. Es ist so gut, dass man sofort den zweiten Band haben möchte.
Oh nein, verschone mich.
Ja, es ist also da würde es sich lohnen, einen ganzen Musikbetrieb zu haben, also wie im 19. Jahrhundert die großen Komponisten das hatten, mit einem ganzen Medien- und Unternehmensbetrieb. Wir dürfen nicht vergessen, sehr verehrte Hörer und Hörerinnen von Art is a Piece of Cake, dass heutzutage ja die Musikerinnen und auch die Komponistinnen sich medial selber verkaufen zu müssen. Kannst du vielleicht da etwas noch dazu erzählen, wie dein Instagram-Account entstand, der von Hunderttausenden befolgt wird, wo du auch Einladungen kriegst, was du da alles machst und wann du das entdeckt hast, den Instagram-Account als Medium?
Ja, ich habe das nicht entdeckt, sondern es wurde mir aufs Auge gedrückt. Ich bin tatsächlich eher ein introvertierter Mensch. Denkt man so nicht, wenn ich auf die Bühne gehe und in großen, was weiß ich, Empfängen versuche ich natürlich zu strahlen und für alle da zu sein. Aber ich brauche auch sehr viel Ruhe und Zeit für mich, für die Kontemplation in der Natur zu sein, zu meditieren, Yoga zu machen. Das sind so meine Kraftquellen. Und dadurch, dass ich ständig auch im Außen bin, auf der Bühne und mit anderen Orchestern, mit neuen Menschen mich ständig umgebe, wenn ich auch reise, schätze ich das eigentlich sehr, wenn ich Phasen habe, die ja immer weniger werden, je mehr Konzerte ich habe, wo ich nichts tun muss im Außen und nicht ständig kommunizieren muss. Und insofern ist Social Media sehr anstrengend für mich. Mhm. Und nichts, was ich jetzt aus großer Selbstdarstellungslust wie selbstverständlich noch mitnehme. Tatsächlich beneide ich ein paar meiner Kolleginnen, die wirklich Spaß daran haben. Die sind beim Essen und fotografieren und filmen und machen Selfies und es ist völlig selbstverständlich für die, ihre Fans an allem teilhaben zu lassen. Und wie gesagt, wenn ich irgendwie mit Menschen bin, will ich mit diesen Menschen wirklich sein und mich verbinden mit den Menschen und nicht schon an 100.000 andere denken im Internet, die ich teilhaben lassen will. Mhm. Ja. Und es war aber so, als ich diesen Exklusivvertrag bei Sony bekommen habe, dass sie gesagt haben, ich hatte damals kein Social Media. Sie haben gesagt, du musst anfangen bei Facebook und Instagram. Das ist die Bedingung, dass du überhaupt diesen Vertrag bekommst, weil, das ist ja auch verständlich, ich die Musik ja nicht nur für mich mache, sondern auch für ein Publikum. Und sie sagen, natürlich erreiche ich einfach ein viel größeres Publikum, Menschen, die wirklich Interesse haben an der Musik, an meinen Aussagen. Mhm. Ja, und an den Konzerten. Und mittlerweile ist Social Media sogar so wichtig geworden, dass Künstler, die besonders viel Reichweite haben, auf TikTok beispielsweise, einfach deshalb gesigned werden von großen Labels, weil die Labels hoffen, dass durch 1 Million TikTok-Follower dann auch 1 Million.
Eine Million. Ja, kommen. Nicht also nur Streams, sondern auch die CDs verkauft werden, weil mit den Streams verdienst du ja ganz, ganz wenig Geld. Das wissen ja auch ganz, ganz wenige. Also du kannst 5 Millionen heruntergeladene Platten haben und irgendwie quasi 12,50 Euro. Ich übertreibe jetzt wahnsinnig, aber trotzdem, das sind die Dimensionen.
Klar. Mhm. Natürlich. Und auch Konzertveranstalter. Ich meine, wir alle kämpfen um Publikum. Mhm. Konzertveranstalter hoffen auch, wenn denn irgendwie so ein neuer TikTok-Star plötzlich durch die Decke geht, dass wenn sie den engagieren, dass der Saal voll wird. Das ist natürlich auch verständlich. Also Labels, Konzertveranstalter, dieser ganze Musikmarkt schaut mittlerweile sehr auf diese Zahlen. Und vergleichsweise stehe ich da überhaupt nicht so gut da, aber ich habe vor allem einfach eine tolle Fanbase. Leute, die wirklich sich durchlesen und anschauen, was ich mache, die Musik anhören, die CDs kaufen, die sie dann auch verschenken zu Weihnachten an alle Freundinnen und Freunde und eben auch die Bücher wirklich, also, oder das Buch jetzt Fortissimo, wirklich schätzen. Und das ist mir eigentlich das, was mich jetzt auch mittlerweile berührt, dank Social Media, wie viele Menschen ich erreichen konnte dadurch.
Ja, und nicht, also das Licht, und nicht das Licht unter den Scheffel stellen. Erstens mal ist es eine langfristige Wirkung. Zweitens ist ein Instagram-Auftritt sehr ästhetisch, sehr musikalisch bereichend, bringt auch ganz neue Tonarten, Lesarten von Klassik. Also das ist, da veränderst du damit auch die Welt. Da bin ich absolut überzeugt. Das zeigt sich auch in den Zahlen. Und ich finde schon, also Fortissima war jetzt in den Bestsellerlisten über Wochen auf Platz 1.
Ja, Platz 1 der Klassikcharts. Ja. Das hat mich natürlich gefreut. Ja, das haben wir also mit dem Buch natürlich nicht erreicht, aber vielleicht aber jetzt mit dem Podcast.
Ja, also grundsätzlich, ich glaube, das Buch wird nicht alt. Also das verkauft sich sicher im nächsten Jahr auch als Bestseller. Das braucht einfach, der Büchermarkt ist ganz anders und der Büchermarkt über Frauen, von Frauen geschrieben, ist in Deutschland eines der härtesten Pflaster, was mich zur nächsten Frage bringt, was mir aufgefallen ist, auch im Buch. Also die deutschen Komponistinnen, also im deutschsprachigen, die hatten es ja besonders schwer.
Ja. Ja,
erzähl mal ein bisschen darüber. Weshalb? Oder was, wie kann das sein? Ist es tatsächlich so, dass der Protestantismus im Unterschied zu den katholischen Ländern, eben wie Frankreich und Italien, die noch so irgendwo eine Marienkultur haben vielleicht? Also ich habe keine Ahnung, aber ist
doch,
es tatsächlich,
genau das.
Ist es das?
Ja. Ja, also tatsächlich war natürlich Italien eine große Hochblüte und auch viele, viele Komponistinnen kamen aus Italien, gerade in der Renaissance- und Barockzeit. Und in Deutschland, gerade im 19. Jahrhundert, Protestantismus, aber auch in der Aufklärung, war es einfach so, dass sehr, sehr viele Philosophen und Schriftsteller in Deutschland befanden, dass Frauen im Grunde genommen kein Genie haben können.
Das ist furchtbar, ja. Ja. Also die ja. Mit der Ausweitung der politischen Wahlrechte auf die Männer wurden die Frauen massiv abgewertet im Vergleich zur Elite des 18. oder 17. Jahrhunderts. Das ist schon krass.
Ja, und eben du sagst Frankreich natürlich, war so, dass sehr viele Französinnen, die Löwinnen von Paris zum Beispiel, die ja meine Co-Autorin Susanne Wosnitzka auch entdeckt hat, die haben eine Welle an Feminismus auch hervorgerufen. Sie sind mit offenen Haaren, also mit Mähnen, daher wurden sie Löwinnen genannt.
Da reden wir vom 18. Jahrhundert, oder?
Also, genau.
Also, ja, das ist wahnsinnig früh. Mit offenen Haaren, mit
Und einem Dolch.
Ja,
einem Dolch in der Brust und Hosen. Mhm. Deshalb wurden ja Hosen in Frankreich dann auch verboten, weil Frauen keine Männerkleidung tragen durften. Und ich glaube, dass in Frankreich einfach der Feminismus viel früher war und von Frankreich dann übergeschwappt ist nach England und nach Deutschland. Aber zum Beispiel die große Französin Louise Ferrand, die in Frankreich Symphonien, große Kammermusikwerke geschaffen hat und dafür auch wirklich von der Musikkritikerszene höchst anerkannt war und geschätzt war. Die hat im Ausland großen Erfolg auch gehabt und ihr Mann war Verleger und hat ihre Werke überall angepriesen und verkauft und alle waren interessiert, nur Deutschland nicht. In Deutschland hieß es, nein. Noch, also Frauen, die komponieren können, daran haben wir überhaupt gar kein Interesse.
Ja,
weil Frauen können nicht komponieren.
Das ist schockierend. Ist es aber auch so, in Deutschland, Cellokonzerte sind auch nicht so beliebt wie in Frankreich, England oder Italien, oder täusche ich mich da?
Das weiß ich nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass jetzt gerade in den letzten Jahren Cello ein Instrument ist, was sehr beliebt wird. Es gibt viele großartige junge Cellistinnen und Cellisten gerade. Also wirklich viele auch Kolleginnen und Kollegen von mir, die ich sehr schätze und die ganz toll spielen und die aber auch sehr viel überall gerade unterwegs sind. In Amerika, witzigerweise, hat es das Cello sehr schwer. Also
spannend.
Das höre ich immer wieder. Ja, da ist Klavier und Geige sind gute Instrumente, aber Cello gibt es höchstens einmal im Jahr und daher sind auch sehr wenige Cellisten in Amerika überhaupt unterwegs, weil es dort tatsächlich kein beliebtes Instrument ist.
Das wäre aber eigentlich ein idealer Markt, für Raffaella Gromez, um den zu erobern, gerade weil es dort eine Leerstelle gibt und eine Lücke.
Ich finde auch Fortissima Goes Carnegie Hall, oder?
Ja, wäre super. Ja. Wäre super. Ich habe noch eine Frage. Raffaella Gromez und Julia, da warst du allein unterwegs. Wenn ich mich erinnere, im Konzertplan auch gleichzeitig mit dem Buch ist Raffaella Gromez hat sehr viele Konzerte gegeben im asiatischen Raum. Erzähl mal, wie die Musik, auch die Komponistinnen da aufgenommen wurden vom Publikum und erzähl auch von den Kollegen und Kolleginnen, mit denen du ja auch, hast du da auch Frauenstücke gespielt?
Sehr unterschiedlich. Also in China war ich zum Beispiel tatsächlich mit Julian auf Tournee und habe dort Femme und Fortissima präsentiert.
Ah, fantastisch. Und wie wurde das aufgenommen?
Große Begeisterung. Wir waren allerdings auch im März, um den 8. März, um den Weltfrauentag herum dort.
Passt.
Und es wurde überall sehr groß eben mit dem ganzen Frauenthema beworben. Und das Publikum in China ist irrsinnig jung. Also es waren wirklich viele Studentinnen und Studenten da und danach lange, lange Schlangen von Menschen, die sich mit uns fotografieren wollten, die CD gekauft haben und total begeistert waren von dem, was wir da machen. Also es ist ein ganz unterschiedlicher, es ist manchmal auch anstrengend in den Konzerten, weil es relativ laut ist. Also es raschelt immer wieder.
Es ist ein ganz anderes Publikum als quasi im europäischen klassischen Publikum, wo du keine Beeps machen darfst und schon böse angeguckt wirst. Ja? Aber ich finde das auch sehr sympathisch.
Oder in Japan zum Beispiel. In Japan ist es mucksmäuschenstill. Da klatschen alle gleichzeitig wie so Regentropfen, während man auf die Bühne kommt. Alle hören gleichzeitig auf zu klatschen und dann ist eine Totenstille. Und man muss sagen, aus der Stille entsteht ja auch Musik. Also es ist auch irgendwie sehr inspirierend in Japan. Gleichzeitig auch ein bisschen aufregender, weil man weiß, okay, es ist jetzt hier ein ganz professioneller Rahmen, in dem man erwartet, natürlich höchste Perfektion zu hören. Also in Japan ist Perfektion das Wichtigste. Das war schon ganz klar, auch mit dem Orchester. Ich habe mit denen Dvorak gespielt Und es war klar, Perfektion steht über dem musikalischen Ausdruck, was natürlich auch eine gewisse Risikofreude rausnimmt und auch eine Ausdruckstiefe schwer macht. Mhm. Weshalb ich besonders, ehrlich gesagt, Australien geliebt habe. Mhm. Ich habe in Australien in Melbourne gespielt mit dem Melbourne Symphony Orchestra. Und das war, glaube ich, mein Lieblingskonzert dieses Jahr mit Orchester, weil das war einfach eine Musizierfreude und eine Musizierlust und ein Miteinander, ein Aufeinander reagieren. Gemeinsames Atmen, sich gemeinsam ins Erlebnis schmeißen und auch intensives Proben. Also es ist auch was, ja. Ich habe überall andere Erfahrungen mit Dirigenten und Dirigentinnen und Orchestern und Proben. Und gerade Australien war wirklich großartig. Und in Kristiansand zum Beispiel, Norwegen, habe ich eine fantastische Dirigentin auch kennengelernt, Emilia Horving. Auch das war ein ganz besonderes Lieblingserlebnis von mir dieses Jahr. Mit ihr war es einfach so natürlich.
Ich möchte nochmals die Lanze brechen für das chinesische Publikum, auch wenn es schwierig ist, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Markt, der vor allem auch beflügelt werden kann durch die Musik. Oder also Klassik, auch die Komponistinnen, ist eine sehr individuelle Musik, obwohl es im Orchester gespielt wird. Aber es ist wirklich, also die Handschrift von Klassik ist sehr europäisch, wenn ich das so sagen darf. Umso spannender finde ich diesen Austausch. Gerade in der Volksrepublik China, die ein ganz anderes politisches System hat. Wurdest du wieder eingeladen in die Volksrepublik China für nächstes Jahr?
Ja, doch. Es war ein großer Erfolg, die Tour. Shanghai Art Center war ausverkauft. Das ist ein riesiger Saal mit Kammermusik. Also es war wirklich
Wie ist die Akustik? Wie ist die Akustik dort?
Toll. Wirklich.
Ja, super. Und Cello ist dort auch sehr akzeptiert, also in Asien, als Fraueninstrument.
Ja, und in Shanghai kam die ganze Cello-Klasse. Der Professor hat alle seine Studenten und Studentinnen mitgebracht und gesagt, ihr müsst euch Raffaella Gromis anhören. Ja. Also es war wirklich sehr schön, dass ich irgendwie auch in China so bekannt bin. Das war mir vorher überhaupt nicht bewusst.
Ja. Aber da konntest du, also du hast ja bei Zugaben, wenn du ganz klassische Konzerte, eben Dvorak spielst, machst du ja manchmal bei Zugaben eine Frauenzugabe.
Immer.
Und das ist ja, so propagierst du ja auch die Frauen. Hast du das auch gemacht im asiatischen Raum?
Ja, natürlich. Wobei.
Und ist es gut angekommen?
Ja, meine Zugaben sind jetzt aber eher speziell. Du weißt ja, dass ich auch sehr verbunden bin der Ukraine. Ich war ja dort 2023 und habe dort ein Solidaritätskonzert mit dem ukrainischen Nationalsymphonieorchester gegeben, mit dem ich ja letztes Jahr hier auch in Deutschland auf Tour war und mit dem ich wiederum auch Dvorak-Cello-Konzert aufgenommen habe. Und daneben haben wir auch vier ukrainische Stücke aufgenommen, unter anderem eines von der Komponistin Hanna Havrilets.
Und das erzähl uns etwas von Hanna Havrilets.
Ja, Hanna Havrilets hat, das war eine der wichtigsten ukrainischen Komponistinnen der Moderne. Und sie hat 2014, das vergessen wir ja oft hier, da hat der Ukraine-Krieg eigentlich begonnen, dieses Friedensgebet geschrieben. Es heißt Tropa. Es ist ein Gebet an die Heilige Mutter Gottes, wo sie eben die Heilige Mutter Gottes um Beistand für die Ukraine bittet. Und sie ist 2022, also die Komponistin Hanna Havrilets, kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges in Kiew gestorben, an einem Herzinfarkt. Sie hätte behandelt werden können, wenn nicht Krieg gewesen wäre, hätte sie nicht sterben müssen. Es ist die Infrastruktur zusammengebrochen, Licht ging nicht, Telefon ging nicht, Krankenwagen fuhr nicht und so ist sie ja wirklich Ende Februar 2022 in ihrer Wohnung in Kiew gestorben. Und hat aber wirklich ganz, ganz viele Werke hinterlassen, die für die ukrainische Kultur jetzt sehr prägend auch sind, für diese ukrainische Identität, die sich ja doch sehr absetzt und unterscheidet von der russischen Kultur. Und das ist jetzt eigentlich meine Zugabe, die ich seitdem ich dort war und begriffen habe, wie wichtig das ist und dass eben auch die ukrainische Kultur massiv bedroht ist durch diesen Angriffskrieg. Seitdem spiele ich dieses Werk immer als Zugabe, verbinde das natürlich mit meinem Plädoyer an Komponistinnen und oft.
Und das passt, glaube ich, sehr gut, ja. Ja, und oft spielst du?
Oft spiele ich auch zwei, drei Zugaben, weil dann so viel Applaus ist und dann spiele ich gerne noch Pauline Viardot-Garcia oder eben andere Komponistinnen, die einfach dann auch eine Lebensfreude, Begeisterung, Virtuosität transportieren. Aber gerade dieses Friedensgebet ist mir auch einfach ein großes Anliegen geworden.
Und das wird dir auch nicht verboten, weil ich finde, das ist quasi. Das ist ja eine große Gratwanderung, dass die Künstlerinnen so wenige es gibt, gerade wenn sie auch international, also dass sie eine Welttournee und ein international anerkannter Star werden, dass sie da sich auch bemühen müssen, nicht allzu sehr sich politisch auf die Seiten zu schlagen. Und eben du machst es dann mit einer wunderbaren Zugabe.
Ja, ich habe jetzt tatsächlich einen Rüffel bekommen, als ich das in Armenien angesagt habe. Mir wurde gesagt, in Armenien ist es überhaupt nicht beliebt, jetzt hier für die Ukrainer zu sein. Und wir sind die eher Russland nah. Und jetzt habe ich mit den Armeniern auch eine Tournee in Deutschland gerade, wo ich dann jedes Wort genau mir überlegen muss, was ich ansage. Aber
auch hier musst du dir jetzt das Wort überlegen,
im Podcast. Weil ich mit diesem Orchester spiele.
Und das ich sage es grundsätzlich, ich finde für eine internationale Karriere, das ist auch ein Tipp für die jungen Musikerinnen, tatsächlich, gerade Frauen wird nie etwas verziehen. Deshalb finde ich schon, übe dich auch in Diplomatie. Und du bist mit einem armenischen Orchester jetzt unterwegs in Deutschland. Wusste ich gar nicht, wo.
Genau, also wie geht das? Habe letzte Woche Dvorak und Elgar mit ihnen gespielt und jetzt geht es wieder weiter dieses Wochenende. Also ich bin quasi auf Fortissima und Armenien-Tour gleichzeitig. Und in Diplomatie üben wird schwer bei meinem nächsten Projekt. Das ist nämlich mit dem Jerusalem-Symphonie-Orchestra. Und da beginne ich jetzt auch bald mit ein paar Zugaben von zum Beispiel der großartigen Juval Rafael, der israelischen Sängerin. Und das ist auch ein Thema, was natürlich vermutlich sehr umstritten wird. Aber ich finde, ich lasse mich doch nicht mundtot machen.
Nein, absolut nicht. Also wir sehen auch, also mit den unterschiedlichen Genres und Orchestern, mit denen Rafaela Gromes unterwegs ist, eine große Vielfalt. Und deshalb eine meiner letzten Fragen noch. Wie stehst du zu der Internationalität auch in puncto Musikstile? Weißt du, also nur Klassik, Adele, dann wieder nur Klassik oder nur Pop. Also wie macht ihr das? Also du kennst ja einige Beispiele von klassischen Musikerinnen und Musikern, die dann völlig abgedriftet sind in die Pop, ins Pop-Genre, aber enorm reich geworden sind. Ich habe jetzt den Teufelsgeiger, dessen Namen habe ich vergessen.
David Garrett.
Ja, David Garrett, der ist ja wahnsinnig bekannt in Deutschland. Also das ist ja so ein Superstar. Wie stellst du dich dazu? Also überhaupt auch zu den Genres oder also wie weil das ist, ich stelle mir das nicht einfach vor. Ich kenne das aus meinem Gebiet. Also entweder bist du Bestseller-Autorin für Sachbücher oder für Fiktionales, aber du kannst nie beides sein.
Ja, also mein Herz schlägt für die Klassik und das ist auch das, was ich wirklich gut kann.
Absolut.
Ich glaube, ich könnte überhaupt gar kein Popstar werden in dem Sinne von Hauser oder David Garrett. Ich glaube, ich habe auch überhaupt tatsächlich nicht dieses Charisma. Du bezeichnest mich zwar als charismatisch, aber ich glaube, ich bin nicht jemand, die in einem Stadion Millionen von Jugendlichen zum Kreischen bringen würde. Das bin ich einfach nicht. Und so könnte ich mich auch nie verkaufen.
Bin ich mir nicht sicher. Also weil auf der Bühne. Nein, das ist dann ein Unterschied. Aber auf der Bühne, die hohe Bühnenpräsenz ist wirklich nicht allen gegeben. Also eine so derart schöne Frau, Cellistin, begnadete Musikerin. Also du bist auch eine unfassbar virtuose Technikerin, habe ich mir sagen lassen. Also du bist befrauscht das Handwerk des Cellospielens wie keine andere oder wie nur wenig andere. Aber das mal on the side. Also das Herz ist definitiv für die Klassik und noch für die Entdeckung neuer Komponistinnen.
Ja, aber ich bin jetzt nicht so eine absolute Vertreterin dieser Linie E und U, weil ich finde, es gibt einfach auch gute Musik in anderen Bereichen, die mich irgendwie tatsächlich motiviert, das auch zu spielen oder herausfordert. Wenn ich das höre und jemanden singen höre, zum Beispiel Adele oder Billie Eilish oder Pink, dann kann ich mir manchmal vorstellen, wie das wäre, am Cello das zu spielen. Und diese Stücke Die habe ich dann eben auch manchmal aufgenommen in Konzertprogramme oder jetzt auf FAM oder auch auf Fortissima gibt es ja ein paar, ich sage, Firmagen, also Verbeugungen vor den Ikonen der modernen Zeit, vor den ganz, ganz tollen Frauen, die hier am Himmel erstrahlen. Überhaupt ist Fortissima ja eine Verbeugung vor den Heldinnen in der Musikgeschichte und es gibt einfach auch moderne Heldinnen, die auch ich sehr verehre. Mhm. Und Adele ist ja gerade auch einfach für ihre wahnsinnig schönen Melodien bekannt. Und wenn diese Melodien einfach herausfordern dazu, dass man sie auch am Cello singt, dann habe ich da große Freude daran. Auch Filmmusik spiele ich gern. John Williams liebe ich oder Rachel Portman. Und das ist dann etwas, wo ich sage, es gibt keine Grenze zwischen E und U, sondern es gibt einfach gute Musik. Und wenn die gute Musik dann halt Popmusik ist, dann spiele ich sie auch gerne mal als Zugabe oder als Bonustrack. Aber natürlich nicht als Haupteinkommen und Hauptprogrammpunkt.
Und Rafaela Gromes, wenn eine Fee käme und fragen würde, was würden Sie sich wünschen für die Kompositionen der Zukunft und die Cellistinnen der Zukunft in 50 Jahren? Was wäre da einer der Wünsche, die in Erfüllung gehen sollten?
Oh, dass alle authentisch bleiben. Dass es um die innerste Stimme geht, um den Ausdruck der Persönlichkeit, um das Miteinander und nicht um KI, nicht um Erfolg und Geld, sondern um den wirklich authentischen Ausdruck der Seele, die ja bereichernd und berührend sein kann und soll, weil Musik ist das Schönste auf der Welt, wenn sie denn wirklich von Seele zu Seele geht.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Rafaela Gromes, für dieses tolle Gespräch.
Danke dir.